Abend. Diese beiden sind nur zwei der insgesamt 20 Staats- und Regierungschefs, die sich seit heute im japanischen Osaka treffen. Doch ihre Mienen sagen alles darüber, wie es um den Gipfel der führenden Wirtschaftsnationen bestellt ist. Sie wirft ihm vor, die halbe Welt in Handelskriege zu verwickeln, und er ist schon lange genervt, dass sie nicht genug in den NATO-Topf zahlt. Auch wenn er zwischendurch mal gute Miene zum bösen Spiel machte, was an ihr genauso abprallte wie die Fragen nach dem Zittern kurz vor ihrer Abreise. Uwe Schwering berichtet.
Die Kanzlerin lächelt. Sorgen um ihre Gesundheit? Nicht hier, nicht jetzt. Shake hands mit Gastgeber Abe. Auf dem Familienfoto steht Merkel fast im Abseits. Sei so geplant gewesen, heißt es. Eine große Familie, die G20, nur keine glückliche. Konflikte, Alleingänge und der Handelskrieg machen dem Treffen zu schaffen. Gegenseitige Strafzölle helfen niemandem. Jeder Schritt sollte die Regeln der Welthandelsorganisation befolgen. Ich bin über die gegenwärtige Situation sehr besorgt. Der US-Präsident sorgt dafür, dass weniger im großen Kreis geredet wird als vielmehr in Hinterzimmern, bilateral statt multilateral. An Trump kommt keiner vorbei, auch Merkel nicht. G20 ist nur noch Rahmenprogramm. Sie ist eine fantastische Frau. Ich bin froh, sie als Freundin zu haben. Vielen Dank, Angela.
Ja, danke schön. Ich freue mich auf das Gespräch, weil wir eine Menge Dinge zu besprechen haben. Besonders herauszuheben ist, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten von Amerika investiert.
Trotz Handschlag, Freundschaft mit Xi Jinping steht noch aus. Alle Welt starrt auf das morgige Treffen zwischen Trump und Chinas Staatspräsident. Der Handelsstreit ist Thema Nummer eins und die USA sehen sich am längeren Hebel. Doch Xi macht vorher noch mal klar, ganz diplomatisch, wen er für den Schuldigen hält an der Misere. Trump. Wir sollten unsere Stärken nutzen, um uns gegenseitig zu helfen, uns nicht abschotten und schon gar nicht absichtlich in den Markt eingreifen. War sonst noch was? Ja, dem Klima geht's immer schlechter. Dagegen wird protestiert. Doch außer den Organisatoren der Demo selbst ist niemand da. Trump soll's recht sein.
Tja, Tina Hassel in Osaka, bei all den Uneinigkeiten und Alleingängen, droht dieser Gipfel zu scheitern?
Nun, wir sind jetzt in der entscheidenden Nacht, aber man kann sagen, dieses Format ist in einer großen Krise, denn die Gräben hier werden ja immer tiefer und es geht da um ganz grundsätzliche Dinge. Wenn man sich in einem Schlussabkommen möglicherweise nicht darauf einigen kann, mehr gegen Protektionismus und für freien Handel zu sein, dann muss man sich fragen, was das hier eigentlich soll. Beim Klimaschutz sieht es besonders prekär aus, dass da Donald Trump nicht mitzieht, war ja eingepreist, aber es könnten sich mehrere Länder noch anschließen, das wäre fatal. Aber man muss auch sagen, andere Dinge gehen noch. Es sieht so aus, dass man sich hier im Prinzip auf eine globale Mindestbesteuerung für Tech-Firmen einigen kann. Also ich würde sagen, das hängt am seidenen Faden, aber ist noch zu früh zu bewerten.
Tina, eine Frage zur Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat gestern vor ihrer Abreise auffällig gezittert, zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Wie geht es ihr? Wie haben Sie sie erlebt in Osaka?
Nun, sie selber hat hier gesagt, es geht ihr gut. Und wir haben natürlich alle und alle internationalen anderen Journalisten haben das auch getan, sehr genau hingeguckt und wir haben nichts feststellen können. Sie hat ganz normal ihr sehr, sehr volles, sehr enges Arbeitsprogramm hier durchgezogen. Sie hat bei einer Pressekonferenz anders als sonst keine Fragen zugelassen. Aber das war auch die einzige Auffälligkeit. Aus ihrer Umgebung wurde gesagt, der zweite Zitteranfall sei eine Art psychologische Aufarbeitung, eine Art Zittern aus Angst vor dem Zittern. Aber eines ist klar, alleine, dass alle drüber reden, ist natürlich ein gewisses Momentum der Schwäche. Und das wird Angela Merkel in diesem Haifischbecken G20 ganz bestimmt nicht gefallen.
Tina, heute Abend erreicht uns die Nachricht, dass die EU und der südamerikanische Staatenbund Mercosur sich auf ein Handelsabkommen geeinigt haben, wodurch die größte Freihandelszone der Welt entstehen würde. Was ist das für ein Signal an die G20, die sich ja in Handelsfragen komplett zerstritten haben?
Ja, das ist ein unglaubliches Signal. Und seit 20 Jahren arbeitet man ja an diesem Mercosur-Vertrag. Dass er jetzt ausgerechnet hier anscheinend ja dann klargezucht wird, ist eine eindeutige Botschaft an Präsident Trump. Seht her, man will große gemeinsame Verträge für einen freien und fairen Handel. Und es geht eben nicht darum, nur bilateral und mit der Macht des Stärkeren etwas klarzuzurren. Das ist also schon ganz deutliches Botschaft, dass das hier passiert ist. Aber man muss auch sagen, wir kennen ja den Vertrag noch nicht. Es kann auch ein Risiko oder auch dunklere Seiten da drin liegen. Denn zum Beispiel Brasilien, die jetzt heute Abend schon sagen, ein historischer Vertrag mit dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, hat die Kanzlerin heute ein kurzes Vier-Augen-Gespräch gehabt. Da hat sie ihm gesagt, wie schlimm sie es findet, dass in großem Maße jetzt erst recht der Regenwald abgeholzt wird. Wenn also dieses große Freihandelsabkommen ohne jegliche Standards für Klima, für Nachhaltigkeit, für Umwelt gemacht wird, dann ist es ein toller Freihandelsraum, aber eben mit ökologischen Risiken.
Danke für die Einschätzung nach Osaka, Tina Hass. Ja, dieses Abkommen wäre noch ein Beispiel dafür, dass die Europäische Union tatsächlich als Union auftreten kann, was man angesichts dieses Bildes nicht glauben mag. Denn nun schon seit Jahren streitet sich die EU, wie mit Flüchtlingen umzugehen sei, die immer noch den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen. Italien fühlt sich schon lange vom Rest der EU im Stich gelassen, nimmt die Menschen nicht mehr auf und lässt die Seenotretter strafrechtlich verfolgen. Für die Menschen, die nun schon seit gut 2 Wochen auf der Sea-Watch vor der italienischen Küste ausharren, gibt es nun, nach tagelangem Machtkampf, heute Abend wohl eine Lösung. Doch wirklich gelöst ist damit gar nichts. Peter Jagler mit einer Reportage von Bord der Sea-Watch.
Guten Tag, ich fahre in Richtung Hafen, weil 42 Leute aussteigen müssen. Ich bin in einer Notlage, der Zustand an Bord meines Schiffes ist sehr kritisch. Gestern, die Kapitänin der Sea-Watch 3 will Richtung Hafen von Lampedusa, sie will sich nicht mehr aufhalten lassen. Rückblick. Vor 2 Wochen nimmt die Besatzung des Rettungsschiffs 53 afrikanische Flüchtlinge vor Libyens Küste im Mittelmeer auf. Und dann beginnt eine Odyssee, wie sie sich mittlerweile immer wieder auf dem Mittelmeer zwischen Europa und Afrika abspielt. Die Crew des zivilen Rettungsschiffs nimmt Kurs auf Europa. Italien verweigert dem Boot den Eintritt in italienische Gewässer.
Vor 3 Jahren haben wir zusammen im Mittelmeer mit der italienischen Küstenwache, mit der italienischen Marine, überhaupt mit der EU-Marine zusammengerettet. Und es ging immer um technische Fragen. Und es ist eine Schande und ein Skandal, dass es so weit gekommen ist, dass nicht nur diese Schiffe der staatlichen Akteure nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern dass eine direkte Kriminalisierung für Helfer erfolgt.
Immer wieder kommt die Polizei an Bord. Schließlich übergibt sie der Kapitänin heute Nachmittag ein Ermittlungsschreiben der Justiz gegen sie. Vorwurf unter anderem Beihilfe zu Menschenschmuggel. Italiens Innenminister Matteo Salvini unterstreicht am Vormittag, wo er das Problem sieht, nämlich in der mangelnden Solidarität der anderen europäischen Länder. Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff solle sich doch einfach an den niederländischen Premier wenden. Er solle die Flüchtlinge doch annehmen. Nur bei medizinischen Notfällen sind die Behörden verpflichtet, Menschen an Land zu holen. Letzte Nacht waren es ein 19-Jähriger und sein Bruder. 13 Migranten haben so schon das Boot verlassen. Eine Lösung für die 40 Verbliebenen an Bord zeichnet sich schließlich am Nachmittag ab. 5 europäische Länder, unter ihnen Deutschland, seien bereit, die Menschen aufzunehmen. Morgen soll die Kapitänin an Land aussagen. Aber sie will das Schiff erst verlassen, wenn die Flüchtlinge in Sicherheit sind.
Es steht nicht gut um das Bäderland Deutschland. Wenn es so heiß ist wie im Moment, dann fällt besonders auf, dass nicht jeder mal ebenso fröhlich ins Wasser springen kann. Viele Schwimmbäder sind marode und baufällig oder haben schon ganz dicht gemacht. Jedes 10. Bad musste in den vergangenen 20 Jahren schließen. Die Kommunen strampeln sich ab, doch da nicht wenigen eh schon das Wasser bis zum Hals steht, dreht auch der Bund bereitwillig den Hahn auf. Aber dieses Geld sprudelt viel zu spärlich, sagen viele, um die Badeanstalten wirklich zu erhalten. Sebastian Deligar und Peter Lauber über eine Gemeinde auf dem Trocknen.
Hier planschen sie noch, aber es bröckelt schon gewaltig im Fritz-Erler-Bad in Pforzheim.
6 Millionen Euro müsste die Kommune hier investieren. Für neue Fenster, eine neue Belüftungsanlage. Auch die Umkleidekabine ist marode und müsste erneuert werden. Es gäbe viel zu tun, sagt der Bäderchef der Stadt.
Gucken Sie sich doch mal das an. Das ist alles verrostet und vergammelt. Wir müssen hier aber nicht nur die Duschköpfe austauschen, die ganzen Leitungen müssen rausgerissen werden und müssen dann ausgetauscht werden. Und das macht die ganze Sache eben auch so teuer.
Beim Bund hat die Stadt Pforzheim Fördermittel beantragt. 8 Millionen für 2 Bäder. Benötigt hätte die Stadt 55 Millionen Euro. Bekommen hat sie nichts.
Wir haben Ende des Jahres, letzten Jahres, 2 Hallenbäder schließen müssen, weil sie halt marode waren. Und das heißt natürlich, diese Fördergelder hätten uns gut getan. Wir hätten natürlich damit einfach einen Investitionspush auslösen können, den wir so natürlich jetzt in dem Umfang nicht haben.
Auch andere Bäder in Pforzheim sind marode. Dabei hat der Bund ein Programm aufgelegt, rund 110 Millionen Euro, um Schwimmbäder zu sanieren. Damit können aber bundesweit nur 67 Projekte gefördert werden. Alle anderen wurden abgelehnt. Die Zahl der Anträge sei 13 Mal so hoch gewesen, so das Bundesinnenministerium. Das erzürnt die Linke.
Wer für die Gorch Fock, dass sie wieder schwimmen kann, 135 Millionen ausgibt, den muss mindestens das Doppelte wert sein, dass unsere Kinder schwimmen können und dass Badeunfälle reduziert werden.
Die Stadt Pforzheim versucht, das Fritz-Erler-Bad, solange es geht, offen zu halten. Damit nicht die Schwimmhallen, sondern die Pforzheimer baden gehen.
Der Bundestag hat der weiteren Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen im Kosovo und im Libanon zugestimmt. Damit beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer.
Beide Mandate wurden um ein Jahr verlängert. Allerdings wurde die Truppenstärke für die KFOR-Mission im Kosovo von 800 auf 400 Soldaten halbiert. Beim Einsatz im Libanon wurde die Obergrenze von 300 Soldaten beibehalten. Die Parlamentarier stimmten mit breiter Mehrheit für die Verlängerung. AfD und Linkspartei lehnten die weitere Beteiligung der Bundeswehr an den Auslandseinsätzen ab. Das Migrationspaket der Großen Koalition kann in Kraft treten. Der Bundesrat billigte die insgesamt 7 Gesetze, unter ihnen das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Die Neuregelungen sind umstritten. Im Kern sehen sie eine Ausweitung der Kompetenzen von Polizei und Ausländerbehörden vor, damit weniger Abschiebungen scheitern. Außerdem soll Fachkräften die Einwanderung nach Deutschland erleichtert werden. Das türkische Verfassungsgericht hat die Untersuchungshaft des Weltreporters Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt. Die Rechte des Journalisten auf persönliche Sicherheit und Freiheit sowie sein Recht auf Meinungsfreiheit seien durch die Haft verletzt worden, befanden die Richter. Yücel saß ein Jahr lang ohne Anklageschrift im Istanbuler Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Isolationshaft. Im Februar 2018 kam der Journalist frei. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. In Genua sind die Reste einer vor 10 Monaten eingestürzten Autobahnbrücke gesprengt worden. 2 riesige Pfeiler wurden kontrolliert zum Einsturz gebracht. Für die Sprengung mussten 3000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Morandi-Brücke war am 14. August 2018 eingestürzt. 43 Menschen starben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen möglicher Konstruktionsfehler.
Und zum Schluss noch zu Claudia Kleinert. Auch am Wochenende wird es wieder heiß. Müssen wir mit neuen Rekordtemperaturen rechnen?
Karin Miaska, es ist fast zu befürchten. Die können auftreten, müssen aber nicht unbedingt. Aber wir kommen an die 40 Grad ran. Und es gab heute schon neue Rekorde. So heiß war es noch niemals in Südfrankreich. In Frankreich überhaupt nicht. Mit heute 45,9, fast 46 Grad im Département Gard. Also dort heute wirklich ein neuer Rekord. Verbreitet da Temperaturen an die oder knapp über 40 Grad, eben bis zu 46 Grad. Von dort kommt die Hitze jetzt zu uns. Nicht genau diese Hitze, denn das kühlt sich auf dem Weg übers Land so ein bisschen ab. Aber am Sonntag kann es auch bei uns 40 Grad geben, und zwar am ehesten im Rhein-Neckar-Raum und auch Richtung Lausitz. Ansonsten aber auch 35 bis 38, 39 Grad. Das verbreitet ein sehr, sehr heißer Tag bei uns. Jetzt in der Nacht ist es dagegen ruhig, sternenklar. Im Nordwesten vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein kann es ein bisschen Nebel geben. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 10 bis 15 Grad, den Rhein entlang auch 17. Und Schleswig-Holstein oder Mittelgebirge so 8, 9 Grad. Morgen Vormittag scheint dann schon verbreitet die Sonne. Ein paar Wolkenfelder gibt es an der Nordsee und nördlich des Nordostseekanals können die auch anfangs etwas dichter sein. Am Nachmittag lösen sie sich auf, die Sonne scheint und die Temperaturen steigen dann schon auf Werte von 30 bis 36 Grad. Das heißt, morgen am heißesten im äußersten Westen. Der Wind dazu ist meist nur schwach, dreht sich im Uhrzeigersinn um ein Hochdruckgebiet, das dann so etwas südöstlich von uns liegt. Die nächsten Tage, Sonntag der heißeste Tag mit viel Sonne. Aus Nordwesten kommen ein paar Wolken. Montag dann von Norden her kühlere Luft. Im Süden aber nochmal heiß mit bis zu 33 Grad. Da kann es im Nachmittagsverlauf zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter geben mit zum Teil Hagel, Starkregen und Sturmböen. Im Norden gibt es dann nur einzelne Schauer.
Vielen Dank, Claudia. Und wir verabschieden uns hier im Ersten, ermitteln jetzt zwei Tatortkommissare aus Saarbrücken. Um 1 Uhr dann die nächsten Nachrichten in der Tagesschau und die Tagesthemen gibt's dann morgen wieder gegen 10:30 nach dem Spielfilm. Bis dahin, Ihnen einen schönen Abend.